Dieser Podcast wird präsentiert von Elanco. Im Frühling sind Zecken so aktiv wie nie. Nach Streifzügen durch Wald und Wiesen findet man sie jetzt wieder häufiger im Fell seines Hundes. Das ist nicht nur eklig, sondern kann auch gefährlich werden. Denn die Parasiten können bei einem Stich Krankheitserreger übertragen, die Hunde ernsthaft krank machen können. Einen praktischen, besonders langanhaltenden Zeckenschutz bietet das Seresto-Halsband von Elanco. Es wird einfach wie ein normales Halsband angelegt und wirkt bis zu 8 Monate lang gegen Zecken und Flöhe. Durch die patentierte Struktur des Halsbandes werden die darin enthaltenen Wirkstoffe kontinuierlich in geringen Mengen an den natürlichen Fettfilm von Haut und Haaren abgegeben und verteilen sich so auf der gesamten Hautoberfläche des Tieres. So werden die meisten Zecken bereits abgewehrt und abgetötet, wenn sie mit dem Wirkstoff in Berührung kommen, also bevor sie zustechen können. Dabei ist Seresto komplett geruchsneutral, erhältlich in Tierarztpraxen, Apotheken sowie Online-Apotheken. Weitere Informationen auf seresto.de.
Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
Jona und Jenny sind heute in der Hund-Podcast. Hi ihr zwei.
Hallo.
Hallöchen.
Schön, dass es klappt. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Kurz ein paar Infos zu euch. Jona, also wir sind beide Hundetrainer, offensichtlich. Jona, du bist im Taunus, bist Hundetrainerin, bist auch, wie sagt man, Chef-Moderatorin beim Canis Kühnos Podcast, der ja wahnsinnig erfolgreich ist auch. Also du bist absoluter Podcast-Profi.
Das sagst du jetzt. Ich bin sonst nur die Fragen stellt, nicht die Fragen beantwortet.
Das ist doch auch mal schön, auf der anderen Seite zu sein, oder?
Auf jeden Fall.
Jenny, du bist Biologin mit Schwerpunkt Verhaltensbiologie, bist im Forschungsteam von Udo Ganzloser und stehst auch vor deiner Doktorarbeit.
Das ist korrekt. Alles korrekt.
Und ich habe schon gesagt, ihr seid ja beide Hundetrainerinnen, seid da auch beide aktiv und habt ein gemeinsames Projekt, das da heißt Und die Hunde. Es gibt es auf Instagram, gibt es im Internet. Wie habt ihr beide zusammengefunden? Wie ist das Projekt entstanden und warum gibt es das Projekt? Erzählt gerne mal ein bisschen.
Jenny und ich haben uns kennengelernt und uns immer wieder ausgetauscht. Wir haben uns tatsächlich über Instagram kennengelernt. Und Jenny hat dann erstmal ein bisschen bei mir mitgeguckt und mich auch besucht während meiner Stunden und dann auch das Canis-Studium angefangen. Darüber haben wir uns auch eigentlich so ein bisschen weitergefunden, weil wir eben beim selben Ausbildungsinstitut gelernt haben, beziehungsweise Jenny ist jetzt ja kurz vor der Prüfung. Und dann haben wir immer wieder uns zusammen über Dinge aufgeregt, eigentlich. Nämlich, wie oft Hunde missverstanden werden oder vielleicht auch der Fokus nicht auf guter Beratung von Menschen liegt oder guter Betreuung im Hundetraining, und haben da ähnliche Ansätze, ähnliche Denkansätze, ähnliche Themen gehabt, dass wir gesagt haben, es gibt ganz, ganz viel Wissen über Hunde und ganz viele Behauptungen und auch Pauschalisierungen im Internet, auch ganz viele Sachen, die ganz schnell einfach mal so rausgehauen werden. Und damit einhergehend nehmen wir in unseren Stunden viel Verunsicherung der KundInnen wahr. Und dieser Verunsicherung wollen wir so ein bisschen entgegenarbeiten, dass wir sagen, wir nehmen uns ein Thema und dann dröseln wir das in unseren Videos einmal so richtig auf und gucken uns eben auch das Ganze aus verschiedenen Perspektiven an, dass man selber für sich das einordnen kann und verstehen kann und nicht einfach gesagt bekommen, ja, der Hund zieht an der Leine, weil so und so, sondern ja, warum, was sind die ganzen Hintergründe, selber für die HundehalterInnen das ein bisschen einzuordnen. Also im Grunde auch ähnlich, wie es im Podcast ist.
Genau, und bei mir, ich glaube, was uns so ein bisschen vereint hat, war, also ich habe bei Jona mich früher auch immer ein bisschen ausgeheult, weil ich komme ja aus der Wissenschaftswelt, und wenn man manchmal E-Mail-Verläufe von mir und Udo sieht, dann würde man wahrscheinlich denken, wir hassen uns, weil in der Wissenschaft halt sehr, sehr viel gestritten wird, weil man sich ja vorwärts irrt. Das ist ja quasi so das Ding, was Wissenschaft ausmacht, dass man eben nicht einer Meinung ist und darauf dann Debatten funktionieren. Und dann komme ich halt von der Wissenschaft, aus der Uni, auf Instagram in die Hundebubble und bin halt mega schockiert, dass plötzlich alle denken, sie hätten die Wahrheit für sich gepachtet und dass man halt inhaltlich überhaupt nicht streiten kann. Und deswegen ist bei uns auch so der Hashtag Inhalt vor Ego ganz groß geworden. Dahinter stehen wir auch immer noch.
Genau, und zu unserer Struktur vielleicht noch. Also du hast ja schon gesagt, ich arbeite im Taunus und Jenny ist da Richtung Wuppertal unterwegs. Das heißt, wir haben beide zusammen jeweils unseren Praxisteil. Das läuft auch über uns beide. Also unsere Hundeschule gibt es sozusagen an zwei Standorten zusammen. Aber unser Hauptding, wo wir zusammenarbeiten, ist eben der Online-Bereich auf unserer Homepage und da eben über Videos, Reflexionsmaterialien, Webinare.
Genau, also da habt ihr tatsächlich auch ein paar Online-Angebote, wo man sich so ein bisschen weiterbilden kann.
Genau, und wir haben vor allem ganz viele Online-Angebote, die wir nicht haben. Also wir haben entscheiden ganz, ganz, oder wir diskutieren auch beide sehr viel darüber, was ist online sinnvoll für HalterInnen und wo sind eben auch die Grenzen des Online-Angebots, weil wir da wirklich in die Praxis gehen müssen und die Leute vor Ort sehen müssen und die Hunde vor Ort sehen müssen.
Super. Also so ein bisschen Aufklärungsarbeit mit wissenschaftlichem Background und ja, auch ganz viel wichtige Infos bei euch auf Instagram. Wir haben uns ein spannendes Thema ausgesucht, über das wir heute reden wollen. Der Titel kommt von euch, finde ich mega, mega interessant. Was ist eigentlich ein Hund? Hunde zwischen Natur und Kultur. Warum dieses Thema?
Ja, also wir haben ja eben schon gesagt, Hunde werden sehr viel missverstanden. Und ich oder wir glauben, das kommt ein bisschen so daher, weil man kennt ja irgendwie Hunde. Also viele sind mit Hunden groß geworden oder man hat irgendwie schon ganz früh gelernt, was ein Hund ist. Und Hunde sind uns so, so nah und spiegeln auch so oft gut unser Verhalten wider, dass sie uns überhaupt nicht fremd sind. Und das führt dann häufig ein bisschen dazu, dass man sich aber gar nicht so ganz genau anguckt, was eigentlich so ein Hund ist. Weil er ist ja jetzt kein Wildtier, wie so ein Wolf. Aber er ist natürlich auch kein Mensch. Und ja, jeder wird sagen, er ist kein Mensch. Aber trotzdem haben wir häufig einen Blick auf unseren Hund, wo wir ihn ein bisschen wie ein Kind behandeln oder ein bisschen wie einen Menschen, weil eben so viele Sachen auch funktionieren. Ne? Also es ist ja, man kann ja auch Sachen machen und es funktioniert. Und es gibt definitiv Parallelen zwischen der Beziehung von Kind und Hund zu erwachsener Person zu Hund. Aber es gibt eben auch ganz viele Sachen, wo diese 1-zu-1-Übertragungen ein bisschen schief laufen und dann der Hund missverstanden wird. Und deswegen gehen wir gerne mal ein Stück zurück oder leiten auch an, mal ein Stück zurückzugehen und erstmal zu gucken, ja, was ist denn überhaupt so ein Hund?
Ich würde das noch erweitern und zwar, dass, also ich mache ja bei uns so mehr den wissenschaftlichen Teil und den biologischen Teil und da sehe ich halt auch zum Beispiel in der Wissenschaft auch immer wieder, ja, wie sage ich das? Wenn man, also in der Verhaltensbiologie und Thema Hund, da geht es viel auch um Wildtierbiologie. Und da würde ich halt auch nochmal einen Schritt zurückgehen, weil der Hund ja eben kein Wildtier mehr ist und nicht mehr der natürlichen Selektion unterliegt, sondern eben künstliche Selektion durch den Menschen. Das heißt, viele Verhaltensweisen, die der Hund so an den Tag legt, die wären halt im Normalfall nicht entstanden. Und wenn man das jetzt böse ausdrücken würde oder überspitzt gesagt, dann sind Rassemerkmale im Prinzip ganz doll selektierte Verhaltensstörungen. Und da finde ich, auch in der wissenschaftlichen Welt gibt es da auch noch viel zum Aufbereiten. Wenn ich zum Beispiel über Fitness beim Hund höre oder RHP, also hier ist auch scheißegal, das ist jetzt auch, ja, aber das ist jetzt auch wieder egal. Ne, also das sind halt so Begrifflichkeiten, wo man halt sagt, so, das kann man auf den Hund eigentlich nicht mehr anwenden, weil es halt nicht der natürlichen Selektion unterliegt. Und ne, wenn man jetzt, ja, es gibt halt sehr, sehr viel, wo ich sagen würde, da müsste man auch in der Verhaltensbiologie auch nochmal neu gucken und nochmal neu drüber diskutieren, was ich übrigens auch über meine Doktorarbeit machen möchte. Das ist da ein ganz großer Part drin, der Hund ist kein Wolf und kein wildes Tier mehr. Dass man da halt auch nochmal hinguckt, dass es halt eben nicht so einfach ist, weil viele Dinge eben auch genetisch vorgegeben sind über nicht nur Domestikationsprozesse, sondern halt vor allem auch über Zucht.
Ja, total spannend. Was genau machst du für deine Doktorarbeit? Was schaust du dir da an und wie gehst du da vor?
Genau, ich beschäftige mich da schwerpunktmäßig mit dem Aggressionsverhalten von Hunden. Und da gucke ich halt ganz gezielt bei dem unangemessenen Aggressionsverhalten an der Leine, aka der Leinenpöbler. Das untersuche ich, weil der Hund wird für mich immer ganz doll dargestellt als ein seltsames Alien, das auf Erden wandelt und ganz hilflos und ganz ängstlich ist. Und da kommt halt wieder, da schließt sich der Kreis, so ein bisschen der missverstandene Hund, weil ich möchte in meiner Doktorarbeit untersuchen, ja, was hat er denn? Hat er wirklich Angst? Weil dann müsste es, ja, ne, dann müsste es ja halt auch hormonell irgendwie zu fassen sein oder vom Ausdrucksverhalten her zu fassen sein. Und ja, das schaue ich mir ganz, ganz doll an und muss dann natürlich auch in den Trainingsbereich gehen, wie mit Hunden trainiert wird. Und auch da gibt es sehr viele Publikationen, die leider auch nicht zu Ende gelesen werden. Also mit denen immer so, die werden immer publik gemacht mit, ja, Hunde dürfen nicht bestraft werden. Ne? Das hattest du ja letztens im Podcast mit der Jennifer Falke. Und dann werden diese Studien herangezogen und in der Diskussion steht dann aber trotzdem, ja doch, sollten sie schon auch, also positive Strafe dann doch auch eine gute Idee, aber irgendwie ist das, wird das nicht zu Ende gelesen und das ist halt sehr publik. Daraufhin, das hast du ja auch mit Jenny besprochen, werden eben auch Gesetze geändert auf Grundlagen von irgendwelchen so Bild der Frau mäßigen Publikationen und das ist halt echt ein Unding und ja, deswegen engagiere ich mich dann halt in der Wissenschaft dafür. Das ist so mein Part. Genau.
Was ist deine, also was ist deine These? Du, also stellst du eine Behauptung auf in deiner Doktorarbeit?
Ja, also in der Wissenschaft ist es ja immer so, wir arbeiten nach dem Falsifikationsprinzip. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel die Hypothese, die sagt, Hunde haben Angst, wenn sie an der Leine pöbeln oder unangemessenes Aggressionsverhalten an der Leine zeigen. Und meine Gegenhypothese ist dann quasi, Hunde haben keine Angst, dass sie, wenn sie an der Leine pöbeln. Und was ich dann halt mache, ist, ich habe dann so einen Fragebogen und ich habe Videomaterial und vorher ein Ethogramm erstellt. Und ich werde auch Blutentnahmen nehmen und diverse Hormone messen. Und wenn dabei dann rauskommt, also wenn ich dann einen Signifikanztest mache und dabei kommt dann raus, ach guck mal, ich kann meine Hypothese, meine Arbeitshypothese, die kann ich verwerfen, dann heißt das immer noch nicht, dass wir wissen, warum Hunde an der Leine pöbeln, aber wir wissen dann zum Beispiel schon mal, okay, aus Angst schon mal nicht. Und so irrt man sich in der Wissenschaft halt vorwärts. Das heißt, ich müsste dann die Gegenhypothese annehmen und die Gegenhypothese wäre ja dann lediglich nur, Hunde haben keine Angst, wenn sie an der Leine pöbeln. In dem und dem Kontext, das muss natürlich ordentlich diskutiert werden, logischerweise. Die Diskussion ist das Herzstück einer jeden wissenschaftlichen Arbeit, was leider auch niemand weiß. Bitte die Diskussion lesen an dieser Stelle. weil da die WissenschaftlerInnen und die mit ganzen Methoden und Ergebnisse halt wirklich auseinandernehmen bis ins kleinste Detail. Und das ist halt immer super, super wichtig. Genau.
Wie viele Hunde hast du, die dann da teilnehmen werden?
Ja, das muss ich in meiner Pilotstudie dann noch ermitteln. Ich will auf jeden Fall 60 Rüden haben und 60 Hündinnen. Und das ist tatsächlich auch ein Grund, warum ich damals zu Instagram gegangen bin, damit ich auch gute TeilnehmerInnen bekomme. Ich glaube auch, wenn ich halt einmal einen Aufruf mache, dass sich die Teilnehmenden dann auch einfach finden werden.
Klasse, mega spannend. Also du bist quasi so der wissenschaftliche Part ganz, ganz viel, obwohl du natürlich auch in der Praxis bist.
Ja.
Und Jona, bei dir geht es hauptsächlich dann um die Arbeit mit dem Menschen und ihren Hunden, oder?
Also um die Arbeit mit dem Menschen in der Praxis geht es natürlich bei uns beiden, aber ich komme so ein bisschen aus dem pädagogischen Background. Ich habe das tatsächlich nicht selber studiert und auch nie in der sozialen Arbeit in der Form gearbeitet, wobei ich sagen würde, Hundetraining ist auch irgendwo eine Form von sozialer Arbeit, zumindest begreife ich es so. Aber ich komme aus einem PädagogInnen-Haushalt und bin so groß geworden, dass ich schon bei Supervisionen und Elterngesprächen und sonstigen Beratungsgesprächen mit auf dem Schoß saß und schon ganz früh immer ganz begeistert zugehört habe. Und deswegen interessiere ich mich da auch für diesen Bereich eben, weil gerade in der Hundeerziehung habe ich das Gefühl, dass unterschwellig manchmal so ein bisschen so behauptet wird, also es ist nicht so richtig offen, aber so verglichen wird, dass wenn man auch Strafen im Hundetraining anwendet, und damit meine ich auch, weil es für uns selbstverständlich ist, dass wir Dinge über Belohnung anlernen und dass wir uns ganz vielen Sachen bedienen und immer vorrangig an der Mensch-Hund-Beziehung erstmal arbeiten, aber eben, dass auch positive wie negative Strafen eine Rolle spielen, dass da ganz schnell immer so ganz große Vorwürfe kommen und vor allem auch ein bisschen die Unterschwellung als die Unterstellung, unterschwellige Unterstellung, dass es ist wie bei autoritärer Kindererziehung. Und wenn man auf die Geschichte der Kindererziehung zum Beispiel schaut, dann ist es ja wirklich so, dass da noch einiges aufzuarbeiten ist, dass noch aus Nazi-Zeiten wirklich ganz gruselige Sachen einfach mit Kindern gemacht worden sind, die weit weg von dem ist, wie wir heute oder wie wahrscheinlich die meisten Millennial-Eltern Kindererziehung verstehen. Und das wird dann ganz schnell so drüber gewälzt auf den Hund. Und ich würde mal behaupten, man kann einen Terrier, der gerade schreit, weil er Frust hat, weil er nicht irgendwie jagen darf oder eine Sau töten darf und sich da reinbeißen darf, eben nicht vergleichen mit einem Neugeborenen, was weint, weil es gerade Milch braucht oder zu seiner Mama will und Wärme braucht. Und jetzt würde ja auch jeder wahrscheinlich sagen, ja, das machen wir ja nicht. Aber am Ende ist es oft genau das, was passiert, dass Hunden immer Sachen unterstellt werden, die nicht gut für den Hund sein sollen. Also zum Beispiel immer, oh je, er hat Frust, und gar nicht geguckt wird, warum hat er denn Frust und warum ist es denn was anderes, wenn der Terrier schreit? Warum können wir das nicht so vergleichen? Und warum sollten wir da nicht hingehen und sagen, und Schatz, was ist dein Bedürfnis? Renn mal los und jag die Sau. Und auch nicht, ich muss das Ganze jetzt umlenken, damit du das nicht tust, sondern vielleicht einfach zu sagen, ja, vielleicht hat er jetzt halt mal Frust und es ist auch wichtig, dass er lernt, mit diesem Frust gerade umzugehen. Auch Kinder sollten natürlich lernen, mit Frust umzugehen, ne? Aber trotzdem sollte man es eben nicht 1:1 übertragen.
Hast du noch so ein paar Beispiele für uns, wann Hunde oder in welchen Situationen da oft Missverständnisse entstehen und Menschen vielleicht falsch reagieren dadurch?
Ja, also grundsätzlich würde ich schon mal sagen, das ganze Missverständnis fängt an, wenn wir uns einen Welpen ins Haus holen, einfach weil da so ein krasser Altersunterschied auch zwischen Menschenkindern und Welpen ist. Also ein Welpe, der mit 8 Wochen zu uns kommt, der ist halt kein Baby mehr. So, ne? Und wenn wir uns jetzt auch mal angucken, wie die Welpen bei der Mama-Hündin sind und die fangen alle an, ihre infantilen Lautäußerungen zu machen, dann geht die da auch hin und stillt die. Ganz klar, ne? So wie man es bei einem Menschenkind ja auch machen würde. Aber ein 8 Wochen alter Welpe, der muss halt einfach auch schon mal lernen, Frust auszuhalten. Und da geht vielleicht dann auch schon mal die Badezimmertür vor seiner Nase zu und er darf nicht mit reinkommen und solche Geschichten. Also da fängt schon an mit dieser Sache, dass einfach, weil auch gerade viele Hunde einfach so ein starkes Kindchenschema haben, dass wir ganz viel emotional reagieren, aber nicht mit Weitblick. Und auch wenn über Hunde aufgeklärt wird, dann ist es immer der arme Hund und wir haben ihn so lieb und wir müssen ihm noch mehr Liebe haben und die Bindung muss gestärkt werden und sonstiges. Aber wir gucken gar nicht so richtig oder es wird zu wenig geschaut, zumindest in manchen Bubbles, würde ich jetzt mal sagen. Was ist denn eigentlich im Weitblick für den Hund gut, aber auch für den Menschen und für die Umwelt? Weil es kann nicht sein, dass wir nur auf den Hund gucken und es kann auch nicht sein, dass TrainerInnen empfehlen, statt zu trainieren, weil es dann eben auch mal unangenehm zu Streitsituationen zwischen Mensch und Hund kommen könnte, darfst du dann zum Beispiel nicht mehr in Urlaub fahren oder so. Also ich habe da ganz gruselige Sachen. Ja, ich habe ganz viele KundInnen, die eben kommen und sagen, sie sind so eingeschränkt im Leben mit ihren Hunden. Und das Schlimme ist, die Hunde sind auch unglaublich eingeschränkt, weil einfach die Angst ist, in den Konflikt zu gehen. Und da kann man jetzt auch sagen, Vermenschlichung, also das ist ja auch unter Menschen häufig so, dass nehme ich zumindest wahr, dass immer mehr Ängste da sind, in Konflikte zu gehen. Aber Hunde kommunizieren eben auch nicht über Sprache. Und wenn wir zum Beispiel ein Kind sehen, also ich bin ja gerade Mama geworden, deswegen interessiert mich das Thema natürlich auch noch mal umso mehr, da merkt man einfach, die Kinder wollen, ich weiß nicht, Jenny, widerspreche mir gern, aber aus ihrer Biologie her vielleicht, sie wollen ihren Eltern gefallen. Ja, natürlich haben die ihre Autonomiephasen und widersprechen einem, aber die wollen ihren Eltern gefallen. Und ja, es gibt Hunde mit einem Will to Please vielleicht, könnte man das sagen, kann man auch ein bisschen drüber streiten. Aber nicht jeder Hund will automatisch seinem Menschen gefallen. Ich habe hier eine Rumänin zu Hause, die will vor allem den Haus und Hof hier bewachen. Die will pöbeln, das ist ihr Ding zu Hause. Die will auch nicht spazieren gehen. Die will einfach ihr Rumänin-Leben als Haus- und Hofhund hier durchziehen. So. Und die will mir nicht unbedingt gefallen. Ja, manchmal guckt die süß und legt ihren Kopf schief, weil sie will was vom Essen abhaben. Aber ihr Lebensziel ist nicht, toll für mich zu sein.
Also ich habe da tatsächlich noch eine Ergänzung. Und zwar das, was Jona, also ich bin ja, wie gesagt, der wissenschaftliche Part. Ne? Und das, was Jona da gerade gesagt hat, zum Beispiel mit dem Terrier, der jagen geht. Und dann werden da so ganz wilde Sachen gemacht mit, man muss umlenken, ablenken, dies, das, jenes. Und wir waren ja auch eben noch im Bereich der Strafe. Und da habe ich ja, ich habe extra gerade danach gesucht, weil ich das so ultra, ich finde es wirklich ultra witzig. Denn es gibt eine Publikation, die wird immer wieder benutzt in der einen Extrembubble, nenne ich sie jetzt einfach mal, weil ich würde mich jetzt auch als bedürfnisorientiert zum Beispiel einordnen und ich arbeite auch mit positiver Verstärkung, aber ich bin halt nicht nur in diesem Extrem unterwegs. Aber in dieser Bubble wird halt sehr, sehr oft eine Publikation erwähnt, und die da lautet The Effects of Using Aversive Training Methods in Dogs, a Review von Galziff. Und da gibt es einen Part, der ist total wichtig in der Diskussion. Und das beschreibt eigentlich unsere Arbeitsweise oder so, wie wir das bei Karnes auch gelernt haben. Und zwar ist da ein Part drin in der Diskussion. Und ich habe mir den hier mal gerade eben schnell übersetzt, und zwar ganz am Ende sagen die nämlich, die würden vorschlagen, dass man nach dieser Methode hier trainiert, und das ist wohl von Friedman 2009. Das ist eine Hierarchie von Interventionsstrategien im Hundetraining. Und übersetzt auf Deutsch, so wie ich es jetzt übersetzen konnte, ich bin jetzt auch nicht so geil, dann das wissenschaftlich Englisch zu übersetzen, aber da ist es halt so, dass man so vorgehen soll, dass man sich erstmal um die Vorgeschichte kümmern sollte. Und das ist ja quasi bei uns das Erstgespräch. Und dann sollte man in der unmittelbaren Geschichte schauen, das heißt den Ist-Zustand bewerten, also die Analyse, wie ist es jetzt gerade. Und dann steht hier, da bin ich natürlich jetzt nicht so mit einverstanden, weil das ist auch wieder etwas, wo Hunde missverstanden werden, dass man dann halt positiv verstärkend arbeitet und nach Alternativverhalten trainieren sollte, also nach Friedman 2009. Da finde ich, ist halt immer ein bisschen blöd, dass man extra ein Alternativverhalten extra auftrainiert. Kann man sich gerne drüber streiten, gerne diskutieren, weil Hunde sind halt nicht dumm und die wissen halt, also die können sich selber Alternativverhalten aussuchen, aber naja, nicht pöbeln wäre zum Beispiel ein Alternativverhalten, aber gut, kann man sich drüber streiten. Und dann sollte zum Schluss die negative Strafe erfolgen, negative Belohnung oder auch Extinktion. Und ganz zum Schluss steht dann auch hier die positive Strafe angewendet werden. Also das ist quasi so ein Vorgehen von Friedman 2009 vorgeschlagen, das in diesem Review auch nochmal zitiert wird in der Diskussion. Und das ist ziemlich witzig, wenn man dann in die, ich sage jetzt mal, Positivbubble kommt und dann werden diese Studien zitiert. Und ich denke mir, ja, aber ja, so arbeiten wir, genau. So sollte man das machen. Die positive Strafe sollte ein Werkzeug von vielen sein, das ist richtig. Und auch am besten ganz zum Schluss in den Konflikt gehen, ganz richtig, viel vorbereiten, alles richtig. Also im Prinzip so, wie Friedman 2009 das schon vorgeschlagen hatte und wie es auch in diesem Review vorgeschlagen und diskutiert wird. Also eigentlich mal wieder so ein witziger Move.
Was genau war da die Frage oder was wurde da untersucht? Also der Titel Also ich habe den Titel sogar schon gelesen, aber ich habe die Studie noch nicht gelesen.
Ja, die ist witzig.
Welche Auswirkungen quasi Strafe auf die Hunde hat?
Genau, the effects of using aversive training methods in dogs. Und das ist ja auch wieder etwas, wo ich wieder sage, okay, da ist die Wissenschaft auch wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, ob die, also manchmal weiß ich nicht, ob die da Lerntheorie ein bisschen vermischen, weil auch aversiv trainieren, was heißt das denn eigentlich? Also Aversion würde ja bedeuten, ich gehe im Training hin und möchte, dass der Hund die Situation meidet. Aber ich will ja, dass der Hund das auf sein Verhalten bezieht. Also bin ich da ja bei der bedingten Hemmung. Und deswegen verstehe ich gar nicht, warum wir immer, also aversiv, das macht gar keinen Sinn. Das ist, also da geht's ja schon los. Wo sind die denn?
Wer sind diese Aversivler? Also erstmal, warum? Warum wäre das von irgendwem das Ziel? Es müsste ja so ein Riesenmissverständnis von Lerntheorie sein, wenn man immer aversiv arbeiten würde. In unserer Definition, wie du sagst, eine bedingte Hemmung. Wir wollen einen Hund eben, dass er es aufs Verhalten bezieht und gehemmt wird und deswegen zum Beispiel nicht mehr dem anderen zuruft, ey, du, willst du dich hauen, wenn er pöbelt, sondern dass er da sagt, nee, das lasse ich mal. Und in dem Moment, wo ich es lasse und es fühlt sich gut an und es gibt keine positive Strafe, habe ich eine ganz tolle negative Belohnung.
Aber ich habe ja auch gleichzeitig, also ich würde sogar sagen, Hemmung ist gleich Erziehung, weil ich darf nur, also ich werde von meinen Freundinnen, werde ich auf Hochzeiten eingeladen, weil die genau wissen, auch wenn die Jenny Hunger hat, die geht nicht einfach an die Hochzeitstorte, weil ich wahrscheinlich als Kind irgendwo mal mit hingenommen wurde und dann wurde ich auch sensitiviert. Ich wollte da wahrscheinlich, weil ich war ein Kind, ich wusste es nicht besser, wollte ich wahrscheinlich an eine Hochzeitstorte gehen oder irgendwo ans Buffet und dann wird von irgendwem geschrien, lass das! Und ich habe mich erschrocken, das ist dann die Sensitivierung. Also in der Wissenschaft ist das Sprichwort quasi, nichts stimuliert Synapsen mehr als die Überraschung. Das ist quasi die Sensitivierung, auf die wir auch immer zurückkommen im Hundetraining. Und das ist bei mir auch wahrscheinlich passiert als Kind in mehreren Varianten. Das heißt, ich wurde ja auch gehemmt und das ist halt Erziehung. So, und das machen wir auch.
Oh, Jenny, du lieferst mir die perfekte Überleitung zur Kindererziehung. Da würde ich dir nämlich, also jetzt nicht widersprechen, aber ich glaube, weil, Froni, du hattest ja nach einem Unterschied nochmal gefragt zwischen Kindern und Hunden. Kinder lernen ganz viel über Beobachtung. Ja, also ganz, ganz viel gucken die, was machen Erwachsene, weil ich will auch mal ein Erwachsener werden. Was machen meine Eltern, weil die finde ich ganz toll und ich will ja werden wie die oder andere Bezugspersonen. Und das ist der große Unterschied bei Hunden. Also meine Rumänin guckt nicht, was macht die Jona, jetzt soll ich schon Mama sagen, was macht die Jona? Die sitzt hier vor ihrem Computer gerade und macht einen Podcast und dann wird sie sich nicht nächste Woche hinsetzen und versuchen, auch einen Podcast zu starten. Ja. Und das ist der große Unterschied. Lernen über Beobachtung findet vom Menschen zum Hund sicher auch in der Form manchmal statt, aber eben viel, 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 viel weniger als in Mensch-Mensch-Beziehungen. Und deswegen brauchen wir eben natürlich auch diese Hemmung, weil die Sensitivierung und so weiter, weil das über Beobachten nicht klappt. Also meine Hunde werden sich nicht sozial verhalten, weil ich meinem Nachbar nett guten Morgen sagt mein Aussie nicht dem Nachbarsrüden nett guten Morgen.
Ich würde, da ist mir gerade eine Idee gekommen, würdest du sagen, dass, also bei Hunden gibt es das ja auch, Lernen am Modell, ne? Bandura ganz groß, ne? Und wird ja auch gemacht und ist ja auch super gut.
Auf jeden Fall.
Ich frage mich nur gerade, die Idee kam mir gerade wirklich in diesem Moment, ist das Lernen am Modell oder ist das Lernen über Frustrationstoleranz? Weil ich habe da gerade diese MRT-Studie in meinem Kopf, wo Hunde...
Warte, wo bist du gerade, bei Menschen oder bei Hunden?
Beim Hund, weil ja. Bei der MRT-Studie war es ja so, da haben die das Lernen, also Lernen am Modell haben die ja da, also das war ja da ganz groß im Programm, als die Hunde gelernt haben, auch sich im MRT ruhig hinzulegen. Seid ihr bei mir? Könnt ihr euch erinnern?
Ich glaube, wir müssen jetzt mal unsere Hörer auch ins Boot holen, weil ja. Wir sind, glaube ich, nicht so im Thema drin wie ihr.
Ich habe und ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, von was du redest.
Ja, pass auf. Also, es gibt so eine Studie, da wurde halt...
Da wurden Hunde trainiert, dass sie sich halt entspannt ins MRT legen können, damit genau. Man gucken kann, was geht denn da im Gehirn eigentlich vor sich, wenn genau. Die ihr Spielzeug sehen, den Besitzer sehen, bla bla bla. Genau. Das meinst du, oder?
Genau. Und dabei wurden dann Hunde daneben gesetzt, die dann zugeguckt haben, wie die anderen total gelobt werden und das ganz toll machen im MRT. Und dann hieß das Lernen am Modell. Und bis gerade dachte ich noch, ja, natürlich ist das Lernen am Modell, die haben mir zugeguckt. Aber ist das nicht eigentlich Frustrationstoleranz? Also Lernen, also nicht Frustrationstoleranz, dann eben ja nicht, weil die haben ja Frust geschoben und haben gedacht, boah, ich will das auch. Also ist das nicht eigentlich Lernen über Frust? Oder so eine Mischung?
Wahrscheinlich verschiedene Sachen. Und was dazu kommt, ist vor allem Stimmungsübertragung. Und Stimmungsübertragung sollte man eben auch nicht mit Lernen am Modell verwechseln. Ne? Also wenn ich habe ja eben angesprochen, der Mensch, der nett den Nachbarn guten Morgen sagt und der Hund, der pöbelt. Wenn der Mensch jetzt rumläuft und rumpöbelt und so voll doll unterwegs ist, dann kann sich diese Stimmung natürlich auch auf den Hund übertragen und das kann nochmal eine zusätzliche Sache in der Hundebegegnung sein. Aber es ist nicht, der Hund hat geguckt, wie verhält sich mein Mensch und jetzt verhalte ich mich genauso. Aber ja, spannende Frage, Jenny. Ich muss noch mal ein bisschen drüber nachdenken.
Oh nein, Jona hängt gerade.
Da war sie weg.
Da war sie weg.
Ich kann ja kurz mal füllen, weil ihr kennt da sicher noch die genauen Begrifflichkeiten viel besser als ich. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass Hunde in der Lage sind, zumindest von anderen Hunden zu lernen. Also aus meinem Trainingsalltag auf jeden Fall. Oder auch wenn du zwei Hunde hast, einen Welpen dazu holst, dann guckt er sich schon viel ab. Ob das natürlich jetzt so funktioniert, keine Ahnung. Da würde die Wissenschaft jetzt schon sagen, woran liegt es denn eigentlich genau. Aber ich meine, der Welpe lernt schneller oder die Hunde grundsätzlich lernen schneller. Also ich habe es auch viel in der Dummy-Arbeit. Wenn du sehr erfahrene Hunde hast und dann Anfängerhunde hast und das mischt, da profitieren die Anfängerhunde extrem davon. Weil wenn die sehen, okay, der Hund traut sich da 100 Meter zu einem Baum zu rennen, dann traue ich mich das auch und renne da auch hin. Und es fällt ihnen dann viel leichter, wenn das ein Hund vormacht. Also solche Geschichten. Und dann gibt es natürlich auch noch dieses Do-as-I-do-Modell, wo ja auch Adam Miklósy viel damit geforscht hat, dass der Hund schon auch Sachen nachmachen kann, die der Mensch vormacht. Aber was da für Prozesse da jetzt wirklich zugrunde liegen, ist wahrscheinlich einfach noch nicht ganz klar.
Absolut. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Es ist ja auch schon, ne, über Adam Miklósy und Do-as-I-do hat er ja auch schon schöne Studien rausgebracht.
Zur Erklärung für alle, die das nicht kennen, Do-as-I-do, also es ist eine Trainingsmethode, da geht es darum, dass quasi der Hund lernt, das nachzumachen, was der Mensch ihm vormacht. Das heißt, da steht ein Stuhl, der Mensch setzt sich auf den Stuhl und dann kriegt der Hund das Signal, das nachzumachen. Dann kann der Hund sich auch auf den Stuhl setzen, also sowas.
Genau, und da sind natürlich dann wieder die Tücken. Ne? Es ist halt manchmal auch mit einem Signal, manchmal über Frust. Dann haben wir da Stimmungsübertragung. Also es sind halt sehr, sehr viele Faktoren, die damit eine Rolle spielen. Aber man kann es ja dann auch Do-as-I-do nennen und das diskutieren auf jeden Fall. Ich glaube, Jona, ging es aber um die Frequenz. Also, dass Hunde nicht so doll Lernen am Modell machen wie jetzt Menschenkinder. Ja, ne? Also um die Wertigkeit vom Lernen am Modell.
Also ich merke, mit euch kann man auf jeden Fall sehr tiefgehend diskutieren und es ist unfassbar viel Background-Knowledge auch da bei euch. Und als Wissenschaftler, klar, musst du sowieso immer alles hinterfragen und mal gucken, ist es jetzt wirklich so, wie es auf den ersten Blick ausschaut.
Und das nicht böse gemeint, das ist ganz wichtig. Ja. Vielleicht an die Hundebubble da draußen, das fachlich diskutieren, fachlich streiten, nicht auf die Person beziehen, das ist ganz, ganz wichtig, ganz, ganz toll wichtig.
Klasse. Habt ihr zum Abschluss vielleicht noch wirklich irgendeinen Ratschlag an all die Hundehalter und Hundehalterinnen da draußen, die das jetzt alles gehört haben, super nachvollziehbar fanden, super, super wichtig auch fanden und jetzt sich vielleicht fragen, okay, wie kann ich das jetzt im Alltag mit meinem Hund auch umsetzen? Was kann ich denn verbessern?
Der Ratschlag ist, nicht zu viel lesen, hören, wo Dinge nicht eingeordnet werden. Also ich würde überhaupt nicht sagen, es ist sinnvoll, nicht sich zu informieren, ne? Also nicht Bücher zu lesen, keine Podcasts zu hören, sondern es geht nur darum, was man liest und hört. Und es ist ja sehr schwierig, als Hundehalterin das selber einzuordnen, weil der eine Trainer sagt das und die andere Trainerin sagt das und dann in dem Buch liest man aber wieder das und da steckt halt so viel dahinter, was man teilweise wissen muss, um es wiederum einzuordnen. Deswegen würde ich empfehlen, wenn ihr was hört, dann wirklich Dinge, die auch in sich es erklären und nicht einfach nur Behauptungen aufstellen. Ganz, ganz viel Vorsicht bei pauschalen Aussagen und vor allem immer ganz doll erstmal durchatmen, wenn es hyper, super, mega emotional wird und direkt mit Wörtern wie Gewalt, Trauma, Bindung und den ganz großen Gefühlen, die direkt aufgekocht werden und immer wieder hervorgeholt werden. Wenn es wirklich nicht um Fachlichkeiten geht, sondern immer nur um Emotionen, dann steckt auch häufig nicht so viel Fachlichkeit dahinter und auch nicht so viel das Thema ernst nehmen, wenn es immer so doof aufgekocht wird. Und da würde ich wirklich empfehlen, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und sonst lieber eine Hundetrainerin, einen Hundetrainer zu suchen, wo man sagt, die Person ist wirklich gut, wie sie es mir erklärt. Ich kann ganz viele Fragen stellen und es kommen Antworten. Und ich kann auch immer wieder noch mehr hinterfragen und die Person nimmt mich da ein bisschen an die Hand. Das gibt mehr Sicherheit, als überall so ein bisschen was rauszuziehen.
Ja, ich würde das ergänzen mit, wenn ihr im praktischen Hundetraining seid, bei eurer Hundetrainerin und euch wird eine Methode an die Hand gegeben, dann fragt doch mal, warum. Warum ihr was wie machen sollt. In meinen Trainings ist es halt, also ich sage das auch immer direkt im Erstgespräch, das ist auch so ein bisschen Karnes zuwider in der Form, wie ich das ausübe. Also im Karnes-Studium kriegen wir das so nicht beigebracht, weil das ist nervig, wie ich das mache. Aber ich sage es halt immer direkt im Erstgespräch, jede Trainerin hat hier ihren eigenen Stil. Und bei mir dürfen die Leute nicht an die Hunde, wenn sie es nicht selber erklären können. Und das machen wir natürlich wohlwollend und im Gespräch, aber das finde ich super, super wichtig, weil wie oft kommen Menschen zu mir ins Training und dann sagen, ja, dann sollte ich das mit meinem Hund machen, dann frage ich halt, ja, warum? Und die so, ja, keine Ahnung, hat meine Trainerin gesagt. Und das ist halt nicht cool, weil vor allen Dingen auch, wenn ich eine Frage nicht beantworten kann, dann ist das ja voll wertvoll, weil ich dann ja eine Lücke bei mir sehe und die dann wieder füllen kann. Also auch da sich trauen, auch mal zuzugeben, dass man was nicht weiß. Das wäre total wichtig. Also immer die Frage, warum soll ich was wie machen? Und ich glaube, mit dieser Frage und immer wieder diese Frage, da kann man schon ganz, ganz viel Hobby versus wirklich professionelles Hundetraining von aussortieren.
Ja, und auch Trainerinnen, die sagen, was sie nicht wissen, wären ganz wertvoll. Ja, also das ist nochmal so ein bisschen Wunsch an die TrainerInnen-Bubble. Auch es ist nicht immer noch toller, größer, mehr Wissen und so, sondern wirklich auch zu sagen, was weiß man nicht. Und ich freue mich immer ganz doll, mit Jenny zusammen zu arbeiten, weil ich zum Beispiel gar keine Ahnung von Studien habe und es mir ganz schwer fällt, sowas zu lesen. Und es gibt ganz viele Bereiche, wo wir uns auch noch weiterbilden oder wo wir sagen, da überweisen wir an KollegInnen, weil das können wir nicht, das machen wir nicht, das sind nicht unsere Kompetenzen. Und es geht nicht darum, immer ja, in allem die Beste oder der Beste zu sein. Das ist auch total okay, wenn man sagt, ich kenne mich nur im anlernenden Bereich aus, ich habe überhaupt keinen Bock auf Bestrafung. Dann mache ich nur das Anlernen und dann schicke ich weiter zu Kolleginnen, gar kein Problem.
Ja, und auch ich habe im Bereich Bestrafung meine Grenzen. Also ich mache nicht alles, aber ich weiß, dass manches notwendig wäre, aber dann verweise ich weiter und sage nicht, das ist böse, wenn man das tut. Sondern ich verweise dann an KollegInnen weiter, die fit da drin sind, die das schon ewig machen und das gut, gut umsetzen können. Und ich will mich mit manchen Dingen einfach auch gar nicht auseinandersetzen. Und das ist völlig in Ordnung.
Herzlichen Dank. Das war super spannend und super nett mit euch, Jenny und Jona von Und die Hunde. Ich verlinke natürlich gerne auch nochmal unten drunter, wo man euch erreichen kann, wenn man gerne mehr wissen wollen würde, wie man euch kontaktieren kann, wie man bei euch trainieren kann. Herzlichen Dank für das nette Gespräch.
Danke, Froni. Schön, dass wir da sein durften.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und grüß mir den Udo.
Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von der Hund.